Ja, ich hab damals Termine eben gehabt bei Müller.
Bist du fies, Tobi?
Ich erinnere mich doch nur. Ich will doch nur wissen, ob es stimmt.
Bei Müller-Wohlfahrt. Schön, dass du die Geschichte auch noch mal hervorholst.
Ja, unter uns.
Ist das gut.
Was für eine schöne Melodie. Also, guten Tag und freundliches Willkommen zu einer Spezialfolge Lieber Fußball. Spezial deswegen, weil ich habe dieses Mal zwei Gäste. Und was für welche? Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Sport- und Fußballmoderatorin Laura von Torra und als beste Krönung ihren Ehemann, den Fußballprofi Simon Zoller, bekannt vom VfL Osnabrück, vom 1. FC Kaiserslautern, vom 1. FC Köln natürlich und jetzt aktuell vom VfL Bochum. So, und bevor ich die beiden maximal sympathisch ausquetschen werde, stellt Laura Papendiek, das ist die andere Laura, die hier nicht wirklich am Tisch sitzt, aber uns trotzdem unterstützt, die Zoller von Torras mal ganz kurz für uns vor.
Unsere lieber Fußballstars heute sind seit 2016 glücklich verheiratet. Sie moderiert Länderspiele und große Europapokalabende bei RTL. Er trainiert und spielt im Angriff des Ruhrpott-Clubs VfL Bochum. Beide entdeckten schon im Kindesalter ihre Fußballleidenschaft. Sie in Bremen als Tochter von Sportreporter und Moderator Jörg von Torra, er in Baden-Württemberg weit weg vom Großstadttrubel am Bodensee. Über verschiedene Praktika, dem Studium in Köln und einem Volontariat bei Sky kam sie bei Sport1 zu ihren ersten großen Aufgaben. Sein Weg führte später aber gewaltig nach oben. Nach 44 Einsätzen und 18 Toren für den Zweitligisten Kaiserslautern ging es mit dem 1. FC Köln sogar bis in die Europa League. Und Köln, gar nicht weit vom Stadion, ist immer noch die Heimat des fußballverrückten Ehepaares. Wie sie ihre Karrieren so sehen, wie sie sich überhaupt kennenlernten und was sie für die Zukunft planen, das erzählen uns jetzt im eigenen Wohnzimmer Laura von Torra und Simon Zoller. Regler hoch!
3, 2, 1. Hallo Laura, hallo Zolli.
Moin.
Moin, Tobi.
Moin, da fühle ich mich zu Hause, vor allem ja, von dir.
Das weiß ich doch.
Ne? Das macht Freude. Wie schön, dass ihr gemeinsam vor dem Mikro sitzt mit mir. Hat es in der Form, glaube ich, so noch nicht wirklich gegeben, oder? Gemeinsam?
Nur für wirklich gute Freunde.
So, das müssen wir, glaube ich.
Das ist so.
Wolltest du da? Ah, sehr schön. Nochmal unterstützen. Das müssen wir einmal direkt sagen. Wir sind tatsächlich gut befreundet. Laura, wir teilen den bestmöglichen Geburtsort aller Zeiten. Zolli, wir kennen uns auch seit locker über 5 Jahren mittlerweile, schätzen und loben uns für gute Dinge und Schritte, sagen uns aber auch, wenn wir das ein oder andere mal anders sehen, ein sehr schöner Fall von Freundschaft, finde ich. Ich hoffe, das unterstreichst du, hast keine
Kann
andere Chance.
Kann ich nur zurückgeben.
So, sehr, sehr nett.
So ähnlich.
Weil's in... Laura, wieder Worte?
Ja. Nein, ich schließe mich der Meinung meines Ehemanns natürlich an. Ist doch logisch.
Ganz richtig so. So, weil es in lieber Fußball...
Wohlerzogene Ehegattin bin ich doch.
Jetzt hat er hier gerade ein Herz in der Luft. Das sieht man ja nicht im Podcast. Ja, ein Herz in der Luft geformt. Oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe es nicht genau erkennen können. Ja. So, weil es in lieber Fußball nicht um investigativen Hardcore-Journalismus geht, sondern um Typen und Menschen und ihre Liebe zu unserem Sport, zum Fußball... Wäre es halt beinahe schade gewesen, wenn ihr nicht auch mal hier zu Gast
oder der
gewesen.
Liebe füreinander.
Ja, der Liebe füreinander. Ich merke schon, es driftet hier sehr schnell in eine von dir, Zolli, bevorzugte Boulevardrichtung ab. Laura, lass uns hart reingehen. Was ist die beste Einstiegsfrage an den Fußballer Simon Zoller?
Das ist schwierig. Aber was ich ja gerne immer Fußballer frage, weil ich durch Zolli nochmal einen ganz anderen Einblick natürlich in das Leben eines Profifußballers erhalten habe, ist, wie viel Ehrgeiz braucht es, um Bundesliga-Profi zu werden?
Wie viel Ehrgeiz? Willst du das direkt beantworten?
Ja, ist eine gute Frage.
Natürlich, kommt ja
natürlich.
Auch von mir.
Ist Ehrgeiz wichtiger als Talent, was würdest du sagen?
Ja, finde ich schon. Also Talent, auf jeden Fall brauchst du das, weil sonst hast du es in der Jugend generell schwierig, erstmal gesehen zu werden. Mhm. Aber diesen Ehrgeiz und diesen unbedingten Willen, diese Konsequenz, da dran zu bleiben, die braucht es vor allem eben schon in der Jugend. Und da bleibt viel auf der Strecke auch, was Freundschaften angeht oder auch schulische Sachen, was man so erlebt. Deswegen glaube ich schon, dass dieser unbedingte Wille und konsequent einfach dranbleiben, da eben Hauptbestandteil ist eben bei der ganzen Sache.
Laura, was würdest du sagen, sein Ehrgeiz-Level von 1 bis 10, wo liegt es bei?
12. Es ist schon echt extrem. Als ich Simon kennengelernt habe, habe ich immer so gedacht, also das geilste Leben der Erde, Fußballprofi zu sein. Mal spielst du, mal nicht, verdienst gutes Geld, hast tolle Frauen an deiner Seite, fährst im besten Fall auch noch ein schickes Auto, wirst von Tausenden von Fußballfans umjubelt. Aber also ich habe natürlich nie gesehen, was man alles im Vorfeld leisten muss und auch was man während einer aktiven Karriere leisten muss oder auf was man verzichten muss. Und das erlebe ich durch Simon jetzt natürlich sehr viel intensiver und kenne seinen ganzen Werdegang. Und für ihn hieß es einfach schon früh von zu Hause ausziehen, wegziehen. Kommt aus Friedrichshafen am Bodensee. Der nächstgrößere Verein war der VfB Stuttgart. Das heißt, das ist 2,5 Stunden weg. Da ist er aufs Internat. Das ist ja weit weg von zu Hause, von Mama, Papa. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich hätte mit 14 ausziehen müssen, dann wäre das, glaube ich, in einer großen, großen Katastrophe geendet. Und heutzutage erlebe ich es zum Beispiel, wenn wir gemeinsam im Urlaub sind und ich immer denke, oh Gott, jetzt auch mal 5 gerade sein lassen und wir sind auf der schönsten Insel im Indischen Ozean und ich freue mich 10 Tage lang, nur meine Plauze irgendwie in die Sonne zu legen mit einem schönen Cocktail und einem Schirmchen obendrauf. Dann ist Zolli der Erste, der 2 Stunden ins Gym geht und seinen Plan macht und trainiert, sehr bewusst sich ernährt, umgestellt hat und seit 1,5 Jahren vegan lebt, weil es ihm einfach und seinem Körper gut tut.
Du kannst dich jederzeit bremsen, wenn du möchtest.
Wir sind jetzt auch gleich fertig dann.
Ja. Naja, aber schon.
Ich wollte dir einfach, damit du nicht so viel reden musst, weißt du, ja, ich dir ein bisschen.
Also mein Leben kennt man jetzt.
Ja, aber es ist ja so schwierig, sich selbst zu loben und ich erlebe das eben einfach, wie ehrgeizig man sein muss und das zum Fußballprofi oder generell zum Profisportler, das gilt glaube ich auch für einen Tennisprofi, für einen Formel-1-Fahrer, für einen Boxer, für einen Handballspieler, das gilt glaube ich für alle, die dann Profisport auf so einem Top-Level betreiben, gehört einfach sehr, sehr viel dazu und auch sehr, sehr viel Verzicht in einer kurzen Karriere.
Aber jetzt sag nochmal eben, weil du gesagt hast, es wäre bei dir in einem Chaos geendet, wenn du mit 14 ausgezogen wärst. Warum? Wie hätte das Chaos ausgesehen?
So wie jetzt.
Ah, nee. Wieso bin ich Chaos?
Nein. Ja, gehört halt schon ein bisschen was dazu. Ne? Für mich war es damals richtig gut, weil ich...
Er antwortet jetzt, das finde ich gut.
Können wir immer so machen.
Für mich war das damals wirklich gut, weil ich zu Hause, sowohl in der Schule als auch zu Hause, jetzt nicht so der angenehmste Typ war. Da schon ein bisschen Probleme auch hatte und oft angeeckt bin.
Und für hat mich, sich ja jetzt nicht so viel geändert.
Ja, für mich war das,
weil du
ja, war einfach schwierig, so immer, ja, einfach ein schwieriger Typ auch so. In der Schule bin so ein bisschen so immer der Klassenclown gewesen und so schulische Aspekt habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt auch, was das angeht. Für mich war das super. Das ist klar ein großer Schritt damals, aber im Nachhinein war das für meine Entwicklung als Person, glaube ich, schon sehr gut. Obwohl es mit 14 oder 14,5 war, ja.
Und wie hat es jetzt ausgesehen bei dir mit 14, wenn du ausgezogen wärst? Also was war das Problem? Du warst noch nicht bereit für das, was da draußen ist, so oder wie?
Doch, definitiv, aber wahrscheinlich zu bereit. Ich wäre dann zu oft schon draußen unterwegs gewesen und hatte viele ältere Freunde auch schon zu Schulzeiten. Ich habe die Schulzeit und das Abi mit Ach und Krach geschafft. Bin da auch heute sehr dankbar, weil ich es, glaube ich, nicht nochmal schaffen würde, in der Abendschule nachzuholen, wie das ja einige machen. Deswegen bin ich froh, dass ich es mit 19 dann hinter mich gebracht habe. Aber mir hätte eben, deswegen bin ich auch kein Profisportler geworden, die Disziplin gefehlt, mich dann auf die Schule einzustellen, wenn ich nicht mal zu Hause wohne oder mich auf andere Dinge einzustellen. Habe ja auch sehr lange aktiv Sport betrieben und deswegen war das schon ganz gut so, dass ich da noch die schützende Hand meiner Eltern obendrauf hatte.
Welche Sportart wär's denn gewesen, in der du Profisportlerin am ehesten geworden wärst?
Mein größtes Talent habe ich sicherlich im Schwimmen gehabt. Da war ich sehr, sehr gut, sollte dann aber schon mit so 10, 11 ich bin in Bremen aufgewachsen, für Hamburg schwimmen. Das hätte dann mit 11 bedeutet, jeden Tag nach Hamburg fahren zum Training, am Wochenende Turniere schwimmen und sowas, und Wettkampf und das war mir dann in dem Alter einfach zu krass. Und dann habe ich sehr, sehr gut und erfolgreich Tennis gespielt, war viel bei Jugend trainiert für Olympia mit dabei und sowas. Aber wie gesagt, ich habe da leider nicht so die Disziplin wie mein Ehemann und habe dann mit 16 auch viele, viele andere Dinge auf einmal spannend gefunden. Und deswegen habe ich mich dann einfach dafür entschieden, auch mal rauszugehen, Bierchen zu trinken, Jungs kennenzulernen und ja.
So einige Jahre später, und darauf müssen wir jetzt einmal noch ganz kurz kommen, weil das natürlich sehr viele interessiert. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr habt es hier und da schon mal erzählt, nie so schön und ausführlich, wie ihr es jetzt gleich machen werdet. War es das klassische Lehrbuch, so kralle ich mir einen Profifußballer? Gibt es das überhaupt? Hast du es gelesen?
Oder ja, war es ganz anders? Das war der einzige Plan.
Ich komme mich kaum retten.
Das war der einzige Plan. Wie werde ich Spielerfrau? Ole, ole. Ist übrigens, vielleicht sollte ich dann Ratgeber nochmal, Live Goals, ja. Weil heutzutage wollen sie alle Blogger werden, vor 10 Jahren wollte man halt Spielerfrau werden. Nein, Spaß beiseite, willst du es erzählen oder soll ich? Solli?
Darfst du gerne erzählen.
Unabhängig voneinander, jeder seine Version und dann mal gucken wir, wo es matcht. Nein.
Also es war tatsächlich so, dass ich schon moderiert habe. Ich habe ja bei Sky angefangen, schon als Field-Reporterin, bin dann zu Sport1 gewechselt und habe da schon moderiert und habe immer das Montagabendspiel moderiert. Simon war gerade von Osnabrück als Drittliga-Torschützenkönig nach Kaiserslautern gewechselt, war in Topform, hat meistens immer gespielt. Kaiserslautern, einer der großen Aufstiegsaspiranten. Also oft Topspiel am Montagabend in Liga 2 gehabt. Das heißt, wir waren auch mit Sport1 und dem ganzen Team drumherum oft am Betzenberg unterwegs und mein Experte damals war Klaus-Dieter Pelewollitz und dieser junge Herr war beim VfL Osnabrück das Jahr davor Simons Trainer und die beiden verbindet nach wie vor auch eine sehr enge Freundschaft und auch zu dieser Zeit, weil sie eben einiges miteinander erlebt haben und dann sagte mir der Pele schon immer, guck mal da beim Aufwärmen, der Zoller, der schon 4 Tore geschossen hat, der so gut drauf ist, der findet sich super. Und da habe ich immer gesagt, Pele, hör mir auf, kein Bock auf die Fußballer, alles alte Kamellen.
Woher wusste denn, dass der Zoller die gut findet?
Tatsächlich wusste der das damals noch nicht. Das ist das Verrückte dabei.
Ach, der hat einfach so ein bisschen
was. Mein Pressesprecher damals wusste das, der damals auch sehr gut mit mir war. Genau, der mich da damals ein bisschen unter die Hand genommen hat auch und oder beziehungsweise an die Hand genommen und da ein bisschen drauf vorbereitet hat, was eben dann alles auf einen einprasselt. Und deswegen wusste der, so einer der wenigen, eben Bescheid von der ganzen Sache.
Ja, und dann sind die Informationen an Pele gekommen und der hat dann natürlich immer schön gepiekst und gestochen und so. Ich hab mir gedacht, nee, hör mal auf, will ich nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass wir in Kaiserslautern nach einem Montagsspiel mal in der Stadt waren, abends was trinken und die Stadt in Kaiserslautern, also das ist jetzt ein Bäcker, eine Kneipe und ein Dorfitaliener so ungefähr, das ist die Innenstadt von Kaiserslautern. Da waren wir halt noch was trinken, also war es jetzt nicht das größte Rätsel herauszufinden, wo wir uns aufhalten und dann stand Zolli ganz, ganz zufällig mal abends da in der Bar und so haben wir uns dann kennengelernt, mal länger gequatscht und Nummern ausgetauscht und so kam das, glaube ich, alles.
Stimmt das richtig? In meiner guten alten Eckkneipe, ja, absolut. Die gibt's tatsächlich auch noch.
Wobei,
das
war es Extrablatt?
Nee, ich glaube, das war das O-Feuer.
O-Feuer? Ja, stimmt, O-Feuer war es. O-Feuer. Aber man muss dazu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich da Kaiserslautern so ein bisschen klein gemacht. Wir haben uns ja in Kaiserslautern kennengelernt und haben uns auch das erste halbe Jahr, wo man ja auch erstmal gucken möchte, also ich war Sportmoderatorin, Zolli Fußballer, dieses Klischee, ne, was viele herbeisehen dann auch manchmal, da musst du ja erstmal für dich als Paar gucken, ist das überhaupt was? Das heißt, wir wollten uns erstmal kennenlernen und wir waren dann, oder ich war dann einfach auch viel in Kaiserslautern und wir fanden das total toll, dass es so ein kleines Städtchen war, wo wir auch so ganz unter uns noch sein konnten und dann so 2, 3 Leute in Kaiserslautern wussten das, aber da hat auch keiner groß was erzählt und dann konnten wir sehr privat für uns sein und uns da kennenlernen, das erste halbe Jahr und das war schon sehr, sehr schön. Also ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an Kaiserslautern.
Und dann gab es noch diese Reha-Phase in München quasi, weil Laura, du hast in München gewohnt.
Ja, in München
damals.
Gewohnt, ja.
Und Zolli, du musstest ein bisschen Reha machen.
Ja,
ich war 4 Wochen, was war das mit dem 1860-Spiel? Irgendwas erinnere ich mich noch.
Ja, ich hab damals Termine eben gehabt bei
Müller. Oh, bist du fies, Tobi.
Ich erinnere mich doch nur. Und ich will doch nur wissen, ob es stimmt.
Bei Müller-Wohlfahrt. Schön, dass du die Geschichte auch noch mal hervorholst.
Ja, unter uns.
Ist das gut.
Und hab da eben Behandlung gehabt und wusste dann, dass das erste Freitag- oder Montagsspiel, glaube ich, damals, glaube ich, Düsseldorf bei 60 war oder in München in der Allianzstadion. Und ich habe mir da Pressekarten besorgt, weil ich genau wusste, dass die Frau von Torra natürlich ab und zu auch mal im Presseraum auftaucht, was dann auch funktioniert hat. Ja, ich war natürlich, was da passiert ist, das wollen wir auch nicht wissen. Aber wir haben uns tatsächlich am nächsten Tag dann zum Frühstück getroffen.
Ja, also wir können erzählen, er hat mich da gefragt, ob wir uns am nächsten Tag mal treffen wollten. Also quasi, er hat nach dem ersten Date gefragt, wenn wir ehrlich sind, da in dem Presseraum, ja, in der so Allianz ähnlich. Arena. Und,
ja, aber das machst du nicht aus der Kalten, da kenne ich dich gut genug. Also das wird.
Ja, war schon vorbereitet, alles 3 Monate durchgespielt.
Zolli hatte mal einen Plan das dann auch für alles.
Durchgesetzt, ja. Umgesetzt.
Aber er hat's ja alles geschafft. Ja, also er hatte ein klares Ziel vor Augen, auch da wieder sehr zielstrebig, sehr diszipliniert. Und der Fisch ist ins Netz gegangen, würde ich sagen, oder? Nach 3 Jahren Ehe.
Ja, hat geklappt. Kann man so stehen lassen.
Plan ist auch gegangen.
Ihr wohnt mittlerweile in Köln, in Junkersdorf, wenn man gut werfen kann, einen Steinwurf vom Stadion entfernt. Seid doch trotzdem hier geblieben, obwohl du mittlerweile in Bochum spielst.
Ist ja knapp.
Wie klappt das?
6 Jahren, ne? 7 Jahren schon.
Wohnen wir hier, ja. 2014. Sind wir hergezogen.
Wie klappt das mit dem Pendeln so für dich eigentlich so gefühlt?
Ja, wir haben ja damals, das war ja so eine Winteraktion, weil es hier nicht mehr weiterging, also hier in Köln. Mhm. Und haben dann erstmal gesagt, okay, wir gucken uns das mal bis Sommer an, weil wir jetzt auch nicht da alle Zelte abbrechen wollten, wie das läuft eben mit dem Fahren. Und es ist nach wie vor so, dass dass für mich das kein Problem ist. Ich das eigentlich relativ entspannt sogar finde, noch. Ich da auch vom Körper her keine Probleme habe und deswegen wollten wir hier nicht eben unsere Zelte abbrechen, weil wir uns hier schon wohlfühlen. Viele Leute auch mittlerweile kennen hier in der Umgebung.
Unsere besten Freunde direkt nebenan wohnen.
Na, so, guck einer an.
Fast nebenan wohnen. Deswegen fühlen wir uns so in der Konstellation bisher relativ wohl.
Ja, ich kann auch nur, also ich habe verschiedene Situationen, so was Anfahrt zum Arbeitsplatz eben angeht, auch in den letzten Jahren durchlebt und ich glaube sogar, dass so eine halbe, dreiviertel Stunde helfen kann, um auch nochmal so die Themen, die man jetzt im Job eben hatte oder dann auf dem Platz oder so hatte, in der Mannschaft, im Verein hatte, die nochmal so durchzugehen, 2, 3 Telefonate zu machen. Das kann auch echt ein Vorteil sein gegenüber, ich bin sofort zu Hause. Ne? Ja, habe eigentlich noch die eine auch. Welt im Kopf und dann trifft mich schon die andere so. Also insofern kann ich das verstehen und ich weiß ja trotzdem, wie du dich, das soll jetzt keine Schmiererei, Schleimerei sein, wie du dich auch mit dem VfL und mit Bochum identifizierst und wie gern du irgendwie auch da bist und jetzt echt schon angekommen bist nach, wie lange ist es jetzt? Ja, etwas länger als ein Jahr, ne?
Ja, ein bisschen länger als ein Jahr und man merkt das jetzt vor allem in der Zeit, wo wir jetzt nicht im Training waren oder zu Hause bleiben mussten, wie gern man einfach trotzdem dahin fährt und nach diesen Wochen dann kein Training, dann sich aufs Training freut. Mhm. Ja, ich hab's ja schon gesagt, ich mache das relativ entspannt, wie du gerade sagst, eben da diese Stunde noch im Auto zu sitzen, nach dem Training auch mal abzuschalten, nochmal bisschen überlegen, was passiert, was steht an. Und vielleicht nicht mal mit dieser Wut, vielleicht mal was nach dem Training auch mal vorkommt, direkt in die Haustür reinzufallen.
Mhm. Laura, da du ja nun auch sehr eng mit dem Fußball bist, nicht nur beruflich, sondern auch echt dein Herz an den Sport ja längst verloren hast, so wie leicht fällt es dir denn, dich nicht einzumischen in die Themen deines Mannes? Oder wie sehr darfst du dich auch einmischen, ohne dass du...
Ja, schwierig, ne? Aber ja. Das haben, glaube ich, nicht nur Frauen das Problem, die auf Fußball stehen. Das ist, glaube ich, ein allgemeines Frauenthema, dass wir uns gern einmischen in die Dinge der Männer.
Jetzt Fußball hat noch so emotional, ne? Deswegen hat jeder eine Meinung. So,
nein,
ne?
Also ich glaube, wir haben für uns einen ganz guten Weg gefunden. Es wäre schwachsinnig, wenn ich ihm erzählen würde nach jedem Spiel, ach, das war total toll und ich habe da keine Ahnung von und super und mach mal. Das wäre einfach unglaubwürdig, ne? Weil er natürlich weiß, ich kenne mich mit dem Spiel aus. Ich stelle anderen Fußballern auch unangenehme Fragen.
Kennst
nach 90
du sich mit
Minuten.
Dem Spiel aus?
Mittlerweile auf jeden Fall,
ja. Ach so. Ein Glück, dass ich durch deine Schule gegangen bin.
Ja, nee, am Anfang war das, muss man schon sagen, schon ein bisschen so Richtung naiv, ne? Also, wenn dann, ja, muss man wirklich sagen, also, du guckst mich jetzt an wie ein Bus, aber... am Anfang kommen dann Fragen.
Die Sicht von außen ist oft eine andere als die tatsächliche.
Auch,
so, ne?
Auch unwissend einfach dann Sachen zu hinterfragen.
Jetzt reißt sie mal zusammen.
Die man einfach denkt, ist es dann wahr so, ne? Deswegen ist es doch mittlerweile klar, dann auch noch mit ihrem Dad, der Fußball da aufgesaugt hat über die Jahre.
Der kommt auch langsam rein, oder?
Ist es auch so, dass er auch mittlerweile ein bisschen näher an den Sport herangeführt wurde. Nein, Spaß beiseite. Also es ist schon so, dass am Anfang schon ein paar Fragen immer aufkamen, wo man als Fußballer denkt, boah, wirklich? Aber mittlerweile ist es schon so, dass Laura da voll integriert ist und bei vielen Entscheidungen auch damit einbezogen wird, weil ich einfach weiß, dass Fußball bei ihrem Kopf einfach so funktioniert, wie er bei mir funktioniert.
Ja, und für, also bei mir ist es genauso. Ich frage Simon auch bei all den wichtigen Entscheidungen, die bei mir so beruflich anstehen, nach Rat. Und da können wir uns gut austauschen. Manchmal nicht immer ganz ruhig und unaufgeregt, aber wir haben inzwischen nach 6 Jahren ganz guten Weg gefunden.
Wenn Laura vor gut 10 Millionen RTL-Zuschauern oder grundsätzlich da im Fernseher steht und den Bundestrainer neben sich hat, so, also die das Oberhaupt irgendwie des deutschen Fußballs, so, gibst du ihr da vorher auch mal, bist du da erstens selbst aufgeregt, wenn du sie in so einer Situation siehst oder weißt du, das meistert sie und unterhaltet ihr euch im Zweifel vorher auch über Fragen,
nee, die auch oder Themen, jetzt die aufkommen nicht. Ich glaube auch, dass Laura da jetzt nicht so aufgeregt ist. Ich glaube eher, dass sie das extrem zu schätzen weiß, wie das in den letzten Jahren einfach sich entwickelt hat und wo sie mittlerweile dann auch am Spielfeld dran steht. Und das ist nicht mehr nur oder auch zweite Liga, sondern mittlerweile Nationalmannschaft und hast du nicht gesehen. Deswegen, klar, wir schreiben ab und zu mal auch eine Halbzeit, zu den Mannschaften oder sonst irgendwas, aber das ist bei mir immer so, ich tue mir da auch mal ein bisschen schwer, dann irgendwelche Meinungen von mir zu sagen oder kundzugeben, weil ich finde, dass da jeder dann oder auch Laura dann das selbst für sich dann
Also es ist schon so, dass wir manchmal schreiben und er dann sagt, hast du taktisch das gesehen und dann schreibe ich, es mir nicht aufgefallen, gut, dass du sagst. Es gibt aber auch Situationen, wo er mir was schreibt und dann sage ich, sehe ich anders und nur weil du dich zu sehr in die Lage eines Fußballers hineinversetzen kannst, also mit Samthandschuhen werde ich dir nicht anfassen, nur weil er den gleichen Beruf hat wie du. Und dann, weil er dann irgendwie sagt, ja, aber da muss er jetzt nicht gleich draufhauen, dann weiß er selber, dass er einen Fehler gemacht hat. Also sage ich, ja gut, aber das ist halt nun mal sein Job und da muss er sich auch der Presse stellen danach. Also auch da sind wir im guten Austausch und haben da unseren Weg gefunden.
Wer ist dein härtester Kritiker? Was würdest du sagen?
Also Papa, Laura? Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, aber auch der beste Kritiker, den man haben kann mit 50 Jahren Berufserfahrung. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich so lange in der Sportberichterstattung gehalten hat und auch immer wirklich jedes Jahr auf dem Schirm war und jedes Jahr gearbeitet hat. Und da ist er der beste Kritiker, beste Ratgeber von bis und ich liebe das und mag das und bin jetzt 31, aber will natürlich immer noch ganz, 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 ganz viel lernen und obwohl ich auch schon ganz, ganz viel machen durfte, entwickelt man sich immer weiter und das ist deswegen ganz toll, dass ich jemanden habe, der mir auch manchmal sagt, das war nicht gut, darauf musst du mehr achten, das kannst du besser und mich da eher so ein bisschen anfeuert und das gefällt mir gut.
Hast du eine spezielle Erinnerung an irgendeine Kritik oder vielleicht ganz zu Beginn, wie hast du ihn da erlebt, meinetwegen so, also in welcher Form hat er auch seine Kritik geäußert?
Ja, also meine ersten beiden Moderationssendungen für Sport1 waren einfach grottenschlecht. Unvergessen, mein erstes Montagabendspiel in Düsseldorf gegen Cottbus und ich hatte leider eine essentiell wichtige Information nicht vorher, da ich ja vorher beim Bezahlfernsehen Sky gearbeitet habe und bin dann zum Privatfernsehen Sport1 gewechselt, beziehungsweise zum werbefinanzierten Fernsehen. Und sag um 19.59 Uhr, nachdem ich meinen Gast und meinen Experten bereits verabschiedet hatte, ja, dann können Sie sich gleich freuen, kurze Unterbrechung, dann geht's weiter und wir freuen uns auf die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Energie Cottbus. Bis gleich, kurze Pause, danach meldet sich Markus Höhner. Und dann drückt mein Mann auf dem Ohr, also mein Redakteur, der auf dem Ü-Wagen sitzt, seinen Knopf und sagt, tja, Schätzchen, du hast noch eine Minute, weil vor 20 Uhr dürfen wir nicht in die Werbung geben. Und das war wirklich, SOS, da geht jede Alarm, Panikglocke, auch noch nicht die Live-Erfahrung, dass du dann mal eben so eine Minute, und das waren die fucking schlimmsten 60 Sekunden meines Lebens, glaube ich, was ich da alles für einen Schwachsinn erzählt habe von, falls sie mal mit dem Hund rausgehen, dann haben wir noch eine super App bei Sport1, die können sie nochmal einschalten und so. Also nur Scheiße erzählt. Und das war katastrophal. Und dann.
Das hat Papa gesehen? Oder?
Das hat Papa gesehen, was natürlich das erste Montagabendspiel war, das ich jemals moderiert habe. Und danach hat er mich auch angerufen, hat mich rund gemacht und hat gesagt, ey Kind, also da musst du wirklich noch eine Schippe drauflegen. Und war so brutal ehrlich, ja. Also hat quasi dem angeschlagenen Boxer noch einen kleinen Schubser gegeben.
Eine Schippe drauflegen, so, ist ja noch, ja, fast freundlich.
Ja, und dann hatte ich das große Glück, einen damals tollen Chefredakteur zu haben, der danach auch groß Karriere gemacht hat. Olaf, falls du zuhörst, liebe Grüße.
Olaf Schröder.
Ja, jetzt Chef bei Sport1 sozusagen.
Nicht nur das.
Chef von alles. Genau. Und Und der hat mich danach angerufen, der fand das natürlich genauso schlecht, aber der hat halt mich, den geschundenen Boxer, quasi wieder hochgehoben, an beiden Kragen gepackt, hat gesagt, ja, das war Mist, Kind, aber du kannst das und ich trag dich dahin, bis du es kannst. Und das hat mir viel Selbstvertrauen zurückgegeben und das war für mich so ganz, ganz wichtig. Aber auch zwischendurch schreibt ihr mir immer, hey, mega klasse, mega gut, Papa jetzt. Schreibt mir aber auch so, oh ja, da hättest du da nochmal nachhaken müssen oder die Frage beim nächsten Mal besser weglassen.
Sorry, hast du jemanden, den du härtesten Kritiker nennen würdest oder jemanden, an den du dich auch in der Zusammenarbeit sehr gern zurückerinnerst, weil er dir vor allem ehrliches Feedback gegeben hat und nicht zur großen Fraktion der Schulterklopfer eben erzählte,
die auch. Ich muss ehrlich sagen, dass, also ich habe mit meinem Berater, sage ich mal, der auch ein sehr guter Freund von mir ist und auch Trauzeuge, ist ein bisschen anderes Verhältnis noch als Berater, der ist schon sehr, sehr ehrlich mit mir.
Markus Peter,
genau. Das ist schon eine sehr ehrliche Meinung. Mhm. Wer mir sehr gut getan hat, was ich aber auch erst im Nachhinein dann für mich herausgefunden habe, war hier Peter Stöger, der mein Trainer hier war beim FC. Mhm. Was ich so im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr jetzt nicht so sehen konnte, war im Nachhinein einfach für mich sehr, sehr wichtig, auch für den weiteren Gang hier in Köln.
Kannst du beschreiben so?
Ja, einfach warum so die Augen geöffnet. So. Ich kam damals von Lautern hierher und hatte nicht die Hoffnung, ich war davon überzeugt, dass das so weitergeht, wie es eben bisher lief. Und das war eben nicht der Fall. Hab da Riesenprobleme gehabt im ersten halben Jahr, hab mich dann zurückverleihen lassen nach Lautern. Mhm. So, und dann gab's ein sehr, sehr direktes und ehrliches Gespräch damals im Sommer, als ich zurückkam. So, und er hat dann gesehen, dass ich mich ändern will und hab dann mich übers Training angeboten und hab dann einfach hier nochmal super viereinhalb Jahre erlebt unter ihm. Und deswegen war er eher für mich als Kritiker oder auch als meinungsstarke Person einfach so in der Form sehr wichtig. Mhm. Aber klar, gibt's.
Und Laura hat gerade eben Pele Wollitz schon mal.
Ja, Pele natürlich war für mich einfach so.
Super spannender Typ, den viele eher so von außen kennen. Du hast ihn ja sehr nah kennengelernt. Was ist, was ist das Besondere oder der
Viele stempeln Pele ab als nur Motivator oder sehr emotionalen Trainer. Das ist er auch. Und das kann er auch perfekt.
Trotzdem in Osnabrück, damals.
Genau, in Osnabrück. Mhm. Trotzdem ist er meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr guter Trainer in allen Facetten. Für mich damals war er extrem wichtig, weil er mir damals die Chance gegeben hat, eben im bezahlten Profifußball zu kommen. Und ich habe damals von möglichen, weiß ich nicht, 38 Spielen, glaube ich, 37 Spiele gemacht von Anfang an. So, und das war für mich einfach so der erste richtige Schritt damals ins Profigeschäft. Und deswegen werde ich ihm dafür ewig dankbar sein.
Zählst du eigentlich zu den großen Ausnahmetalenten so damals in der Jugend, so alle Auswahlmannschaften, du lachst, alle Auswahlmannschaften durchlaufen?
Ja, genau das Gegenteil. Nee, nee. Also ja, es ist ja immer noch so, dass oder es ist nach wie vor so, dass man immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, unterm Radar fliegt. So, das ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber ich war in der Jugend nie der da, weiß ich nicht, groß geglänzt hat, in Jugendauswahlmannschaften gespielt hat, also Nationalmannschaft. In diesen U-Mannschaften war ich nie. Was auch mit Verletzungen damals viel zu tun hatte. Ich war oft eingeladen, hab nie dann die Chance gehabt, da dabei zu sein. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist schon ordentlich gelaufen, so wie es ist.
Gab sogar mal eine heftige Zeit, wo du.
Ja, mit hier Krückenrollstuhl und.
Rollstuhl sogar gebunden hast, ne?
So, und das war so das erste Mal der Punkt bei mir in der Jugend, wo ich gesagt habe: So, komm, soll es das wirklich sein? So, hockst hier, weiß ich nicht, einen Monat im Rollstuhl und fährst hier mit dem Rollstuhl in der S-Bahn zur Schule, bis weg von den Eltern, von zu Hause. Im Nachhinein war es für mich für den Willen und von der Überzeugung her enorm wichtig, dass ich das geschafft habe. Deswegen gehe ich auch mit Rückschlägen mittlerweile ein bisschen anders um, wenn man mal eine Verletzung hat oder auch Rückschläge im Privaten. Deswegen.
Hast deine Eltern ganz kurz erwähnt, ne, ich weiß, dass die dich ja damals auch echt oder sehr viel investiert haben sozusagen, ne, weil der nächste Profiverein oder grundsätzlich das Thema Profifußball war relativ weit weg von euch da am Bodensee. Insofern war da schon eine Menge Einsatz. Auch gefragt, was glaubt ihr beiden, wie verhalten sich Eltern in jungen Kinderjahren sozusagen am besten? Eher pushen, Druck machen, kritisieren oder eher loben, eben den Druck rausnehmen, Ruhe bewahren. Also
von Wonti weiß ich, glaube ich, nur, dass du damals hast gesagt, ich will das auch machen. Sportmoderation.
Ja, aber da war ich kein Kind oder kein Jugendlicher mehr. Das war nach meinem Studium. Also das war, ist schon ein bisschen besser her. Und bei mir haben meine Eltern überhaupt keinen Druck als Jugendlicher oder Kind. Also wenn ich gesagt habe, du, das mit dem Schwimmen hier, das wird mir zu viel. Mit dem Tennis, ich will jetzt auch mal am Wochenende mit meinen Freunden abhängen. Und gesagt, ja klar, kein Problem. Also da gab es nie groß Druck. Ich glaube, wenn du so wie Simon...
Aber du hast die Karriere deines Papas halt sehr nah miterlebt, der ja auch in der Öffentlichkeit...
Ja, aber das kannst du nicht so vergleichen, weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich 11, 12 war und dann Papa einfach auch nicht mehr so viel da war, weil er natürlich in seinem Job, da hast du dann nicht das klassische Modell, wie es jetzt Eltern machen, Mama macht 2 Wochen und dann jedes zweite Wochenende geht man zum Papa, weil Papa hat am Wochenende gearbeitet, ging nicht. Mhm. So, und deswegen habe ich jetzt dann meinen Papa irgendwann mal im Urlaub miterlebt und so, aber das kann man nicht so gut vergleichen. Ich bin irgendwann mal, nachdem ich mit meinem Studium fertig war und ich gemerkt habe, durch ein Praktikum auch so journalistisch zu arbeiten, macht mir Spaß, mit dem Wunsch auf ihn zugekommen, zu sagen, ich kann mir auch vorstellen, das zu machen, was du machst. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach erstmal eine journalistische Ausbildung und hat mir zum Volontariat geraten. Das war, glaube ich, der beste Tipp, den er mir jemals gegeben hat. Aber das kann man nicht so vergleichen mit einer Profisportlerkarriere, weil ich glaube, was ich so festgestellt habe, auch über die Jahre, wo ich immer ja mit vielen Familien, Frauen, Geschwistern, Mama, Papa von Profisportlern oder von Fußballern zusammen war, du brauchst diese Ballettmama oder den Tennispapa, der dich dahin treibt, weil du, glaube ich, immer mit 16, 15, was auch immer, 17 an den Punkt kommen wirst als Jugendlicher, so wie ich ihn eben hatte, zu sagen, oh, all meine Freunde gehen am Wochenende ins Freibad oder gehen grillen auf irgendeiner Wiese und probieren dann mal das erste Bier, das will ich auch. Und dann brauchst du einfach jemanden, der so diszipliniert für dich mit ist, dass er dir sagt, du wolltest jetzt 6 Jahre lang Profi werden, jetzt musst du halt hier darauf verzichten, damit das klappt. Und ich glaube, wenn du...
Wer war das bei dir?
Sorry. Da jemanden... Also ich, kannst nee, du das
verzichten? Verzichten war
aber der
nicht
dich
so,
weiter antreibt.
Ja, ja, dass sie jetzt gesagt haben, so, ja, nee, du musst jetzt, also du nur das, sonst nix, so, so war es jetzt nicht, aber meine Mutter, mein Vater hat eine eigene Firma, so, deswegen war das bei ihm immer ein bisschen schwierig, vom Zeitaufwand her, wobei er auch sehr, sehr oft immer zuschauen war. Meine Mutter war natürlich zu der Zeit mein persönliches Taxi, ne, also... Egal zu welchem Spiel, Training und sonst irgendwas, bin ich gefahren worden. Zum Zug dann, als ich in Stuttgart dann dieses Jahr quasi gependelt bin mit dem Zug, war das nach der Schule abholen, 25 Minuten Zeit zum Zug und dann 2 Stunden mit dem Zug zum Training. Ne? So, und das war für mich natürlich enorm wichtig, weil sonst würde das nicht funktionieren. Da, wo ich herkomme, da ist alles sehr, sehr überschaubar. Und Laura hat schon gesagt, der nächste Verein ist in Stuttgart, das sind 200 Kilometer. Deswegen war ich darauf angewiesen einfach. Und auch damals mit dieser Verletzung, die ich hatte, was mich, weiß ich nicht, insgesamt knapp 1,5 Jahre gekostet hat, war das schon meine Eltern, die dann gesagt haben, so, ja, komm nochmal so, weil so kannst du jetzt, um sie nicht selbst nochmal zu beweisen, so musst du schon nochmal gucken, dass du nochmal mindestens ein Jahr nochmal versuchst. So, und das war für mich dann das Jahr eben, wo es dann in der Jugend dann so gut lief, beim SSV Ulm damals, wo ich dann diesen Step eben dann nochmal gewagt habe.
Und hat deine Mutter ja im Grunde schon eine gewisse Zeit ihres Lebens auch dein Leben im Grunde gelebt.
Absolut,
ne?
Ja.
Und war
ja,
dann wahrscheinlich noch. Auch der Grund, immer noch, ja, ja. Weil ihr immer noch einen engen Austausch
hattet. Laura hat sich auch, Laura hat sich am Anfang mal lustig gemacht oder ein bisschen drüber geschmunzelt.
Also meine Schwiegermama hat zum Beispiel, glaube ich,
du musst das jetzt,
sie weiß es aber auch, weil wir da ganz ehrlich und cool drüber sprechen können. Meine Schwiegermutter hat zum Beispiel den Orden vom baden-württembergischen Fußballverband quasi als Edelfan Nummer 1 gekriegt, weil sie immer an der Seitenlinie rauf und runter und immer mit dabei und so. Und sie sagte immer, diese ganzen Muddis, die da Kaffee getrunken haben, kann ich nicht verstehen. Ich war da voll mit dabei. Also dafür liebe ich sie ja schon wieder, weil das ist so cool. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich schon, ja, nicht lustig gemacht, aber schon geschmunzelt, wenn dann sagte immer, sie kann 1,5 Tage, 1 Tag vorm Spiel nicht richtig essen, weil sie so aufgeregt ist und so. Da habe ich mir gesagt, sag mal, du spinnst doch, das gibt's doch nicht, man muss ja was essen und dann muss man vorbereitet sein und so. Mittlerweile kann ich schon verstehen, ich bin schon auch sehr aufgeregt, wenn Spieltag ist und wenn ich weiß, Zolli spielt und man will natürlich auch, dass derjenige gesund bleibt, dass er erfolgreich ist, das macht ja auch viel mit einem aus, wenn man Erfolg hat als Team, als Spieler selbst, deswegen ich kann es heutzutage viel mehr nachvollziehen.
Spul mal ein paar Jahre vor. Wie wirst du sein, wenn da mal
Ja, ich hoffe genauso.
Mini-Vontora steht. Ich kann mir durchaus vorstellen,
Frau Zoller Nummer 2 werden.
Dass man dich auch noch auf Platz 3, 4 und 5 auf der Anlage.
Dann bin ich weg.
Verband NRW, ja, dass ich dann da hoffentlich auch einen Orden bekomme.
Tolli, ja, die war schon krass.
Gab es irgendwann den Moment, in dem du gespürt hast, ey, ich kann das packen, ich kann tatsächlich irgendwie Profifußballer werden? Hast du da so eine Saison, wo plötzlich irgendwie die Tore fielen oder irgendwie eine Situation, wo dir einer gesagt hat, Junge, du bist nah dran?
Ja, die Wechsel damals. Als
Ratgeber für andere, die jetzt zuhören, die vielleicht irgendwie auch auf der, ja.
Als ich damals, wo ich herkomme, eben vom Bodensee, Friedrichshafen, dann nach Stuttgart gewechselt bin, dann trainierst du da, dann siehst du natürlich auch ab und zu ein Spiel von den Profis. Damals war das gerade die Zeit so mit, weiß ich nicht, Philipp Lahr, Mario Gomez, so diese jungen Wilden damals. Und das stellst du dir schon mal vor, so, boah, verrückt, ne? Hat ab und zu mal ein Training zugeguckt. So, dann habe ich diese schwere Verletzung gehabt eben. Dann war das wieder extrem weit weg für mich, dann einfach nur gesund zu werden erstmal. So, und dann dieser Step von Ulm damals zum KSC in der A-Jugend. Mein damaliger Trainer war Kocinski, Markus Kocinski, der jetzt in Dresden ist, der mich dann da nochmal eben geholt hat, ins Internat auch. Und ich habe mir damals gesagt, so, wenn ich es jetzt nicht mache, so, dann wird das nichts mehr. So. Und da habe ich mich zu dem Schritt dann eben nicht überwunden, aber ich habe das dann gewagt, nochmal wegzugehen, weil ich war ja schon mal weg. Und das war dann mit diesen Verletzungen eben nicht so gut. So, und da habe ich dann gemerkt, so, okay, A-Jugend, super gelaufen, viele Tore geschossen in der Bundesliga damals. Dann oben mittrainiert ab und zu bei den Amateuren. Das war damals noch diese eingleisige oder zweigleisige dritte Liga. Genau, und so dann auch relativ schnell auch beim Profis mittrainiert. Und das waren damals dann noch Spieler wie Mike Franz, Markus Miller. So, und dann siehst du schon so, du bist jetzt 17, 18 so und du bist da dabei. Ne? Und das war damals noch als 17, 18-Jähriger war das einer von, weiß ich nicht, 5, 6 vielleicht in der Bundesliga. Und deswegen hat man sich da dann schon zum ersten Mal so gedacht, so, boah, jetzt bist du da. Und jetzt bleibst du dran. Dass das dann da 4 Jahre dann eben auf und ab war mit vielen Trainerwechseln, hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass es dann relativ schnell ging, weil ich dann doch relativ spät auch richtig Profi wurde. Ja, aber im Nachhinein war das dann dieser Schritt von Ulm damals zum KSC eben für mich genau der richtige.
Und du hast mir mal, glaube ich, erzählt, wie es in Lautern war, als dann plötzlich die Kurve da deinen Namen gesungen hat, als du das erste Mal hörtest, sagte das erste, Mensch, was ist das da? Ich verstehe es nicht richtig. Und plötzlich so kristallisierte sich da irgendwie Zolli oder Simon Zoller was wahrscheinlich heraus. So,
das war eh eine
müssen Momente
Zeit.
Sein, die sich sehr viele nie vielleicht vorstellen können, vielleicht vermuten können, wie sich's anfühlt, aber tatsächlich nicht.
Ja, ich habe so meine ersten Erinnerungen damals, als ich Fußball geschaut habe, auch zu Hause, waren so, da war Lautern damals, Betzenberg, erste Liga. Waren verrückte Spieler da, super Erlebnisse einfach. Und dann stehst du da selber. Dann war diese Zeit auch noch mit Laura uns da kennengelernt. So, und dann war das einfach ein Jahr, das weiß ich nicht, das wird man wahrscheinlich so in der Form nicht mehr erleben, weil du hast dir das immer, weiß ich nicht, erträumt, so da zu stehen, dann auch Tore zu schießen. Dann lief das einfach, ja, einfach sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich auch, als dann der Wechsel dann zustande kam nach Köln, tat mir das schon in gewisser Weise weh, weil ich da echt eine gute Zeit hatte, mit vielen, vielen tollen Emotionen, super, super Spieler auch kennengelernt damals dort, verrückte Jungs auch mit, keine Ahnung, Moet Rissou, was für mich damals lustig zu sehen war einfach, dass so ein Typ einfach neben dir vorne im Sturm spielt. Ja, verrückte Zeit, tat mir damals echt weh, als ich gegangen bin, aber für mich war das damals der logische Schritt oder der nächste Step einfach, weil ja, ich hatte so vom Gefühl einfach keine Zeit mehr zu verlieren, weil ich spät Profi geworden bin. Mir tat das weh damals, da zu gehen. Deswegen habe ich mich eigentlich im Nachhinein umso mehr gefreut, als ich dann zurückkam, nochmal ein halbes Jahr. Was im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, hier so früh die Zelte abzubrechen, in diesem halben Jahr von Köln. Aber die Zeit in Lautern war schon sehr besonders. Ja.
Du hast ja eigentlich immer so ein bisschen bei deinem Verein noch darauf, also der Faktor Begeisterung, glaube ich, ne? Und auch Tradition ist dir relativ wichtig, weiß ich aus unseren Gesprächen so. Dementsprechend geben da sicher auch einige Vereine für dich. Klar, ne, man weiß nie, wie es ist, wenn das oder das Angebot mal auf dem Tisch liegt, ne? Aber Zweifel nicht so sehr in Frage wie andere Vereine. Wie ist, also das war in Köln so, ne? Da kamst du sehr gut aus mit den Fans in der Kurve.
Dann ja.
Ja, stimmt. Gut, anfangs war es vielleicht ein bisschen.
Anfang war es schwierig, ja.
Problematischer. Und jetzt Bochum, zieht sich das durch so, dass du da eine Nähe gerade auch zu den Fankurven irgendwie hast, suchst? Oder
gar nicht so
wie
extrem
das?
Bewusst. Klar, ich habe gerade gesagt, so in Köln im ersten halben Jahr war schon schwierig. war jetzt nicht so, dass ich da angefeindet wurde, aber so vom Gefühl her, und du merkst als Spieler, ob dich Fans akzeptieren oder nicht. Das war in dem halben Jahr. Ja, du merkst das schon. So, wenn da so ein kleines Raunen durchs Stadion geht oder so, dann merkst du das schon. Deswegen war es für mich, das sage ich auch zu Laura ganz oft, als ich zurückkam damals hier nach Köln, war das für mich einfach, ich wollte unbedingt mir selbst erstmal beweisen, dass das hier funktionieren kann. Okay. Und als wir die Europa League erreicht haben und ich dann hier gegen Boris auf dieses erste Tor hier geschossen habe zu Hause, da habe ich dann.
Es ist Heimtor.
Es ist Heimtor, genau.
Historisches Tor.
Ja,
ja, ich weiß, du hast ihn auch begleitet.
Da habe ich zu Laura zum ersten Mal gesagt, und genau deswegen wollte ich nach diesem Jahr eben hier zurückkommen, weil ich mir das selbst einfach beweisen wollte und auch den anderen beweisen wollte, dass ich das hier schaffen kann. Und für mich dann, was heißt Genugtuung, war es nicht, aber diese Bestätigung, dass es funktioniert hat oder funktioniert hat eben in diesen 2 Jahren, als ich zurückkam, war dann die Vertragsverlängerung mit, die mir dann Schmadi damals dann angeboten hat. Und
Jörg Schmadtke,
Geschäftsführer.
Genau. Tolli ist auch einfach ein sehr treuer Spieler, auch dem Verein und den Fans gegenüber. Das sieht man vielleicht am Anfang nicht, weil er manchmal eine zurückhaltende Art hat, die ihm vielleicht als arrogant ausgelegt wird dann, aber eigentlich ist er sehr tiefgründig, was das angeht und ist da wirklich noch so richtig als mit Herzblut dabei und war dann hier in Köln auch so, ich möchte den Fans was zurückgeben. Wir hatten Stress wie in einer guten Beziehung, in einer Ehe und dann haben wir uns aber gegenseitig therapiert und wieder zusammengetan und das war vor allem in dem Abstiegsjahr oder in dem Jahr dann, wo der FC in der Europa League gespielt hat, was ein schwieriges Jahr für die Kölner Fans auch war, wo es viele Verletzte dann gab und Zolli einfach immer wieder gesagt hat, jetzt kann ich auch den Fans, die mir dann auch verziehen haben, wie das erste Jahr war, wieder was zurückgeben und war da echt einer der Spieler, der vorne ran marschiert ist und da in wichtigen Spielen die Mannschaft wieder zusammengerufen hat und so geht es ihm eigentlich auch jetzt in Bochum, also es gibt ja in jeder Fußballmannschaft viele, viele Eigenbrötler, aber Simon ist da auch immer einer, der gesagt hat, oh, ich mache das hier für die Fans und ich will nicht absteigen, für den Verein, für die Mitarbeiter, die da arbeiten. Also er.
Ja, jetzt. Das könnte jetzt nach Werbung klingen, aber ich sehe ja deine Augen dabei.
Nein, es ist wirklich so. Ja, ja. Und das ist manchmal für mich sogar anstrengender, ne? Weil er nicht halt eben dieser Profi seine Sache, ach, die scheißen mir hier mein Geld zu, ist doch alles easy. Mhm. Dann trainiere ich da 2 Stunden, komme nach Hause und dann lege ich mich wieder zu Hause in den Garten. Sondern ihn beschäftigt das schon und er ist da wirklich nach wie vor bei jedem Verein mit viel Herzblut dabei. Und deswegen ist es für uns zu Hause manchmal sogar anstrengender, als wenn es ihm egal wäre.
Wobei jetzt natürlich auch extreme Zeiten sind, ne? Also
jetzt gerade.
Also, ja, du siehst Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten und wie bei jedem Verein, die, weiß ich nicht, von Kurzarbeit bis nach Hause geschickt werden. Und das sind einfach Situationen, so dafür konnte eigentlich keiner was, ne? Also das ist immer so hier in Köln, was Laura gerade sagt, so mit diesem Team. Wir hatten damals einfach ein sehr, sehr homogenes, funktionierendes Team. Und da hast du dich,
auch das konnte Kunst, Laura das zusammenzustellen, ne?
Ja, das Laura konnte das auch nicht oft nicht so nachvollziehen, dass man dann, weiß ich nicht, 3-4 Spiele weniger macht pro Saison, wenn das große Ganze einfach stimmt. Und das hat damals diese 4-5 Jahre einfach perfekt gestimmt. Es gab Spieler, die in der ersten Reihe standen, es gab Spieler, die diesen Laden einfach zusammengehalten haben. Ein paar sind noch da, viele sind weg mittlerweile. Mhm. Aber
da
habe
ich zum ersten Mal, wenn ich da eingreifen darf, auch so sehr gesehen, guter Punkt, find ich aber. Hm? Ja, was eben auch eine funktionierende Mannschaft für einen Erfolg haben kann. Natürlich hatte Leverkusen oder eine andere Mannschaft den besseren Kader und die besseren Einzelspieler. Aber die Jungs sind jeden Dienstag mit 20 Mann Sushi essen gegangen. Jeden Dienstag. Find mal irgendeinen Fußballverein in der Fußball-Bundesliga, wo 20 Spieler aus einem Kader zusammen einmal die Woche Mittagessen gehen. Gibt's einfach nicht. Da hat jeder seine eigenen Themen und seine eigenen wichtigen Wehwehchen. Und da hat wirklich dieses Teamgefüge, was es manchmal gibt bei einer Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft, bei Olympischen Spielen, wenn ein Eishockey-Team auf einmal sehr, sehr gut funktioniert, ja, was viele vorher nicht am Zettel haben. Und da ist es damals beim FC auch passiert. Und das habe ich einfach hautnah miterlebt. Und war eine wunderbare Zeit und eine wunderbare Erfahrung.
Das ist auch jetzt schön zu sehen, weil wir viel über den FC sprechen. jetzt in dieser Situation hier mit dieser Krise im Moment, was eben herrscht, da siehst du natürlich auch, es werden viele Gespräche geführt mit den Jungs. Es geht um Gehaltsverzicht, was mittlerweile fast, glaube ich, bei jedem Bundesligisten eingetreten ist. Da finden einfach extrem emotionale Gespräche auch statt. Ne? Da
hier geht's in Köln jetzt meinst
nein,
du?
Nein, nein, in Bochum, genau. Hm? Deswegen ist es immer ganz schön zu sehen, diese Zeit damals in Köln, wo ich auch viel beobachtet habe und dann auch in diesem Abstiegsjahr eben dann auch eigentlich viel gespielt habe, kommt mir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen zugute, dass ich dann auch mal eben meinen Senf dazu gebe, was ich nicht häufig mache, aber wenn ich das Gefühl habe, was sagen zu müssen, so, dann tue ich das. Und jetzt in dieser Zeit eben ist das der Fall. Und bisher fahren wir da sehr, sehr gut.
Ist das vielleicht auch der Vorteil eines erfahreneren Spielers im Vergleich zu seinen ersten Schritten, die man im Profibereich macht?
Ich habe jetzt auch mittlerweile, weiß ich nicht, knapp an 300 Spiele gemacht als Profi. Und deswegen, es ist immer auch schwierig, so, wenn du Leute hast, die erst in der ersten Reihe stehen und du bist vielleicht der Spieler, der mit anderen Jungs den Laden zusammenhalten, ist es auch mal schwierig, dann sich zu Wort zu melden, sag ich mal. Aber klar, wenn du alles steht und fällt mit Leistung erstmal und wenn du die bringst, dann wird dein Wort auch gehört. Und das ist im Moment eben der Fall und im Moment ist es außergewöhnlich, was passiert auf der ganzen Welt und als Fußballverein ist das genauso. Dass wir im Moment viele Gespräche führen müssen, die normalerweise zum Fußball eigentlich nicht dazugehören. Mhm. Und trotzdem meistern wir das, vor allem beim VfL auch, egal mit welcher Aktion das ist oder auch wir als Team mit dem Gehaltsverzicht, schon im Sinne für alle dann.
Ja, ich will da gar nicht so tief, es gibt sehr viele Gesprächsrunden, die sich nur um jetzt Corona, Krise, Wirtschaft etc. Ja, ne, das wollen wir hier fast ein bisschen ausklammern. Ich weiß, du hast dich ja da selbst auch involviert. Ne, wir hatten da ja auch ein paar Gespräche geführt mit einer ganz tollen Aktion. Spende deine Trikotnummer, wo du über ja echt kleinere Euro-Beiträge da mittlerweile in Gemeinschaft mit GAPFAF und dem FC Playfair, ne? Muss mich korrigieren, wenn ich da was falsch sage, mittlerweile ja an die 20.000 Euro irgendwie gesammelt habt, weil ne, sowohl Kids als auch Thekenkicker, als auch Kreisliga oder eben Profis, Profispieler, da die ihre Trikotnummer eben spenden konnten, den Betrag. Also du hast da eine Menge getan. Trotzdem will ich das hier gar nicht so sehr vertiefen. Laura, du gehst gerade ans Mikro, wolltest du nochmal ein Lob für die Aktion loswerden, weil du hast es sehr nah mitgekriegt.
Alle Informationen auf meiner und Zollis Instagram-Seite.
Also, alles klar. Nein, aber was ich jetzt da als Klammer gerade nochmal fassen wollte, bevor wir dann schon ja, fast Richtung Ende uns hier bewegen, auch wenn wir daraus wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen können. Du musstest deinen Verein im Grunde ja nie wechseln und wirst ihn auch nicht wechseln müssen, deinen Verein Werder Bremen.
Nein.
Sag mal.
Naja, das weiß man noch nicht.
Meinst du? Bitte?
Entschuldigung?
Meinst Nein, ich weiß du, ja, dass man sich beim Spagat zwischen Fan und Journalist sein verletzen kann?
Nee, ich finde es auch total schwachsinnig, dass man angeblich als Journalist kein Fan von einer Mannschaft sein kann. Weil, warum sind wir denn Fußballreporter oder Fußballjournalisten, Sportjournalisten geworden? Weil wir eine große Affinität zu einem Sport haben oder eben zu einem Verein. Und ich bin im Weserstadion groß geworden, aufgewachsen. Ich bin in Bremen, habe ich mein halbes Leben verbracht bisher und liebe und unterstütze diesen Verein und sympathisiere mit diesem Verein Werder Bremen und finde es total schwachsinnig. Ich finde es sogar eher komisch, wenn jemand sagt, ich bin Fußballmoderator und bevor ich das wurde, habe ich mich aber eigentlich gar nicht so sehr für Fußball interessiert. Also ich finde das total Quatsch, dass man nicht sagen kann, mit welchem Verein man sympathisiert.
Toll, merkt man das in Interviews, wenn ihr nach dem Spiel auch in der Mixzone steht, wer quasi ein bisschen mehr mit dem Herzen tatsächlich dabei ist und das Spiel quasi versteht und
Herr Gut, man kann immer streiten, über welchen Verein man dann spricht. Aber ich verstehe das natürlich. Laura ist schon ein extremer Fan. Also muss man schon sagen, extrem. Und wenn Werder verliert so, dann ist auch erstmal, weiß nicht, 12 Stunden hier erstmal Sendepause. Was eigentlich nie vorkommt.
Und sie ist nicht an Punktprämien in irgendeiner Form beteiligt.
Absolut nicht. Aber man merkt das schon. Und wie gesagt, bei Laura ist schon nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Allein schon mit der Kombination, ihr Vater 50 Jahre dabei, sie selbst jetzt seit, weiß ich nicht, 8 Jahren, 9 Jahren,
bald
10 Jahre dabei. Du merkst das dann schon, wenn Fragen kommen, wo du dann sagst so, oh, interessant, so wo du eigentlich normalerweise alles so immer mit, man muss ja ehrlich sagen, mittlerweile als Fußballer musst du dir schon ganz genau überlegen, was du sagst, und du wirst natürlich auch darüber informiert oder dir wird gesagt, das eher mal nicht und das eher schon. Deswegen ist schon alles, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber schon alles relativ weich gespült.
Ein so Wischi-Waschi-Podcast wie diesem hier muss man sich da keine Gedanken machen. Absolut richtig. Da gibt es natürlich auch richtig harte journalistische Formate.
Aber bei Laura merkt man das schon. Auch wenn man dann ein Spiel von ihr sieht, ganz besonders zum Beispiel.
Ist das ein Lob und ein
Kompliment? Ja, das ist schon Lob und das kommt relativ selten vor. Nein, Quatsch. Aber Liverpool, so ein Spiel zum Beispiel Liverpool gegen Dortmund damals in der Champions League. Dort, glaube ich, war das. Europa League, Entschuldigung. Dieses 4-3 war das, glaube ich.
Ja,
ne?
In Liverpool, Rückspiel.
So, da hast du schon gemerkt, dann, was für, weiß ich nicht, Emotionen da auch bei Laura dann geherrscht haben, weil das einfach ein krankes Spiel war. So, und diese Fragen waren dann schon interessant. So. Und da merkst du schon als Zuschauer, das sind schon Fragen, so, da musst du schon Ahnung für haben. So, und deswegen.
Oh, danke.
Ja, sehr gerne. Aber. Das ist einfach so. Und dann gibt es natürlich auch Leute, so, die rattern ihre 5-6 Fragen runter und dann sagen die, alles klar, Haken dran und ab ins Auto. Und das merkt man als Spieler schon.
Ja, ich weiß ja auch, wie häufig bei euch der Fernseher läuft. Und da geht es nicht nur um die ganz großen Ligen und um die großen Vereine, sondern ihr würdet im Zweifel auch, ja nicht nur im Zweifel, ihr läuft auch mal Regionalliga, wenn das übertragen wird, auf dem Montagabend. Ne? Oder
als Laura und ich uns kennengelernt haben, hast du noch ab und zu Regionalliga moderiert sogar.
Ja, tatsächlich, auch für Sport1.
Juhu.
Aber bei uns ist es wirklich so, dass eigentlich immer irgendwie der Sportsender läuft, irgendwas, und wir uns manchmal sogar eher dazu zwingen müssen, es nicht zu gucken, sondern mal was anderes zu machen oder beim Abendessen nicht drüber zu reden. Deswegen ist die Zeit jetzt auch
sehr
ganz interessant.
Sehr aktuell zum Beispiel hier mit Michael Jordan zum Beispiel, die neue Serie.
Zwingender Tipp.
Zwingender Tipp. Hat Laura auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, das fangen wir zusammen an. Das fangen wir zusammen an. Und dann saß
sie
einfach
Schirm hatte
schon. 2 Stunden vor der Klotze und hat kein Tor mehr rausbekommen. Und deswegen wäre breit gefächert von Basketball bis
überall. Ich weiß, wie du von der Formel 1-Doku begeistert warst, im Verhältnis jetzt zu dem Michael Jordan-Ding.
Ah, kann man nicht vergleichen, weil die Formel 1-Doku ist ja.
Ich brauche Schwarz-Weiß, besser. Was soll man zuerst gucken, wenn man noch nichts gesehen hat?
Ganz klar, Michael Jordan. Ja.
Oha.
Ja, ist anders. Es ist ein Einzelsportler, oder was heißt ein Einzelsportler gewesen, aber eine einzelne Marke für sich. Und das kann man nicht erklären.
Ja, es klingt für viele ganz sicher nach traumhafter Beziehung, wenn man sich irgendwie für Sport interessiert, für Fußball interessiert. Hier läuft immer der Fernseher, die besten Dokus. Wenn da jetzt junge Leute draußen sitzen, kann man ein Praktikum bei euch machen in der Beziehung?
Ja, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen würden. Könnt gerne mal vorbeikommen, aber ihr seid genauso schnell wieder weg, wie ihr gekommen seid.
Das sind interessante Blicke, die hier über den Tisch segeln. Kleines Giveaway noch von euch beiden für alle Hörer. Was sind die wichtigsten Tipps, um es auch zu schaffen? Laura, wie komme ich zu einem Moderationsjob beim Fernsehen, der auch seriös ist und nicht nachts meinetwegen irgendwelche Kunstblumen verkauft? Was würdest du sagen?
An sich glauben, selbstbewusst sein und zu den Machern gehören und interessiert sein. Also für den Job des Fernsehmoderators braucht man eben auch ein gewisses Know-how an Journalismus, würde ich sagen. Und deswegen ist es interessiert sein an Dingen, interessiert sein an Geschichten. Wäre schon ganz gut, das mitzubringen.
Und so mit Machen, glaube ich, meinst du so auch eben Eigeninitiative? Ergreifen.
Ja, ich habe ein ganz gutes Beispiel gehabt, dass ich letzte Woche eine ZDF-Quizshow aufgezeichnet habe mit Johannes B. Kerner, und tatsächlich war eins meiner ersten Praktika in der Talk-Redaktion von Johannes B. Kerner, als er noch seine Talkshow beim ZDF hatte. Und da habe ich seinen leitenden Redakteur wieder getroffen, der damals mein Praktikumsbeauftragter war. Und dann sprachen wir so drüber. Da habe ich gesagt, boah, wie du mich rangenommen hast und sowas, ne? Wie fies und so. Und sagt er, wieso? Hat sich doch gelohnt, war doch super. Dann hat er gesagt, ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, er hatte dann 2 Wochen später irgendwie auch irgendeine Tochter von einem Unternehmerfreund oder so bei sich da am Praktikumstisch sitzt, und sagte, also im Vergleich muss ich schon sagen, du warst schon eine gute Praktikantin und du warst eben auch sehr interessiert und hattest Lust, selber was zu zu machen und wollte es lernen. Da gibt es auch ganz andere Beispiele. Also ich glaube, das meine ich so mit machen. Ne? Egal, wie die Situation ist, einfach an sich glauben, selbstbewusst sein, machen, anrufen. Und auch wenn man 3-4 Rückschläge hat, einfach weiter an sich glauben und dann wird das schon was.
Du hast als Praktikantin des 1. FC Köln, wenn ich mich richtig erinnere, die Facebook-Seite dieses Bundesliga-Vereins
Leben gerufen, losgetreten. Da sagte der damalige Pressesprecher, brauchen wir dieses Facebook? Was meinst du? Ich so, ja klar, ich leg mal eine Seite an.
Tja, du sagst, es ist der damalige Pressesprecher. Gab doch noch Gründe wahrscheinlich, warum es nicht mehr ist.
Das weiß ich jetzt nicht.
Weil er nicht an Facebook an die digitale Zukunft geglaubt hat.
Aber kann man mal sehen. Ne? So war das damals.
Solly, und was muss ich beachten, wenn ich es im Fußball zum Profi bringen möchte? Also ich meine jetzt nicht mich persönlich, könnte anderthalb Jahre zu spät sein.
Ich habe dich tatsächlich noch nie Fußball spielen gesehen.
Doch, hast du mal.
Wo denn?
Hast du vergessen. Man verdrängt die wirklich schönen Dinge.
Sogar.
Die schönen Dinge im Leben.
Vielleicht können wir das ja nach Corona nochmal vielleicht starten.
Hier im Garten habe ich schon Fußballgolf abgeräumt.
Was muss man, die Frage war beachten? Oder
was? Ja, genau. Oder was sollte ich mitbringen? Worauf kommt es an, um dann vielleicht sich in den entscheidenden Momenten von den anderen auch zu unterscheiden?
Also man muss schon ehrlich sagen, so manchmal ist viel ist Wille und viel ist auch Talent. Und in der Jugend auch zuhören und das machen, was gefordert wird, sag ich mal. Aber am Ende des Tages musst du auch Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Oder am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, wie auch immer.
Wie auch immer. Mhm. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du als junger Spieler vor allem viel zuhörst, viel beobachtest, viel dazulernen willst. Was ich auch in meinen jungen Jahren leider nicht so gemacht habe in der Form. Aber am Ende musst du dranbleiben, egal was du für Rückschläge erleidest. Verletzungen gehören dazu. Es gibt ganz wenige Spieler, die komplett verletzungsfrei bleiben. Mhm. Immer wieder aufstehen, immer weitermachen. Und wir haben das selbst erlebt, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann geht es am Ende des Tages woanders weiter. Und ganz wichtig ist auch immer, alles reinzulegen, 100% zu geben. Das habe ich auch irgendwann verinnerlicht. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch relativ ordentlich an bei den Leuten, wenn ich auf dem Platz stehe.
Mag sein, wenn du auf dem Platz stehst, ganz wichtige Einschränkung. Aber was wird dein Mann machen, wenn seine aktive Profikarriere vorbei ist? Was wird er machen und was sollte er machen vielleicht auch?
Ja, dann wird Solly natürlich Spielerfrau, ist doch logisch. Ja.
Mm. Mal gucken, wie lange das noch durchhält.
Was meinst du eher? Ich will es bewusst von dir hören. Eher Trainer in die Richtung vielleicht, die klassische Frage, oder eher... Gut, hier zu Hause managt er auch alle Zahlen, ne? Insofern, damit wäre er ganz sicher auch vertraut.
Ja, also Managen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Er macht schon auch viel so in unserem täglichen Zusammenleben. Aber ja, ich glaube...
Denn? Bitte? Was denn?
Ja, alles.
Ah. Na klar.
Eine schöne Nachfrage.
Kalt erwischt.
Oh Gott, das ist so schlimm. Aber ich bin halt der Gaukler in der Familie.
So, ja, dann ist er. Ich war gespannt, ob wir es ohne Gaukler schaffen. Aber jetzt bei Minute 56.
Morgen geht sich hier durch seit 7 Jahren. Oh Mann.
So, wir können noch zur Aftershow-Veranstaltung übergehen. Nein, also du glaubst also tatsächlich eher im Bereich der Zahlen als auf dem Platz dann danach?
Nein, ich glaube einfach, Simon ist sehr interessiert, auch war er schon immer, auch zu seiner aktiven Zeit ist er mal nochmal zu den U-Mannschaften runter, hat sich von denen Spiele angeguckt, ist viel unterwegs, weiß aus jeder Liga was. Es gibt die Spieler, die immer sagen, ja, ich spiele jetzt hier in Italien oder in Deutschland und darum kümmere ich mich. Aber Solly weiß wirklich in ganz Europa, überall auf der Welt, was so los ist und so. Deswegen könnte ich mir so Chef-Scout, Kaderplaner, sowas sehr, sehr gut vorstellen bei Simon.
Nicht schlecht.
Und aber er wird auf jeden Fall im Fußball bleiben. Und was ich ja auch merke in meinem Job, also auch die wirklich guten Experten, Moderatoren und so, die haben einfach alle Analysten und auch Fußballer, Kommentatoren, Assistenten, die viel Information, die so der Kommentator oder Moderator oder Reporter nicht sieht, weitergeben. Das könnte Solly auch sehr gut, also da auch mit in meinem Job. Also
falls du in 3-4 Jahren soweit sein solltest, nochmal wissen zu müssen, dann kannst du dir lieber Fußball, die Folge mit euch beiden, gerne nochmal gönnen, um nochmal zu hören, was dir deine Frau empfohlen hat.
Da ist sie aber schon auf dem richtigen Weg. Ja.
Ich danke euch. Das war ein sehr interessantes Gespräch, eine gute Stunde.
Tobi, vielen
schicken
Dank.
Viele Grüße aus Junkersdorf in die Welt. Und weiter geht die wilde Fahrt.
Auf jeden Fall.
Also vielen Dank.
Tobi, danke.
Ciao.
So, das war dann tatsächlich die Folge mit Laura und mit Simon Zolli. Sag mal, sagst du eigentlich Zolli oder das ist die allerletzte Frage? Du sagst Zolli oder Simon oder wann sagst du was?
Ich sag eigentlich immer Zolli. Ich sage als Kosenamen, aber willst du verraten?
Nein.
Doch, komm.
Nein.
Baby?
Weiß ich nicht.
Ich liebe dich.
Schenk mir ein Auto. Ich sag was ich noch nie, also keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich sag zu Simon immer mein Engel, weil er ein wahrer Held und Schutzengel ist. Und deswegen sage ich als Kosenamen immer mein Engel oder Zolli oder wenn ich sauer bin, Simon. Also mindestens zweimal am Tag.
Jo.
Mein Spaß.
Also ich überlege jetzt, in welcher Kategorie wir den Podcast am Ende veröffentlichen, ob das hier schon Romance ist oder immer noch Fußball und Sport. Also, war schön. Vielen, vielen Dank. Und bitte, ihr liebe Hörer, bleibt dran. Abonniert, wenn ihr lieber Fußball noch nicht abonniert habt, da, wo ihr halt eben Podcasts hört. Lieber Fußball ist der Fußball-Interview-Podcast von Sport1 und wird es auch bleiben. Ich freue mich auf die nächsten Folgen idealerweise wieder mit euch dann. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich, sagt der andere immer. Ne? Was soll ich denn? Bleibt dran.
Hau rein.
Tschüss, Jungs und Mädels. Tschüss.